Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Münchner Radiostudio von Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Die Geschichte der katholischen Kirche jenseits des Urals ist älter, als man vermutet. Sie begann bereits mit der Erschließung Sibiriens um das Jahr 1600, als Kaufleute, Ingenieure, Beamte und Arbeiter aus Polen, Litauen oder Deutschland nach Sibirien kamen. Die katholischen Gläubigen hatten es aber nie leicht. Nicht unter den Zaren, nicht unter den kommunistischen Despoten und auch nicht heute, obwohl die Religion wieder frei ausgeübt werden kann. Es war also zu allen Zeiten etwas Besonderes, Katholik in Sibirien zu sein. Und warum das so ist und wie es der katholischen Kirche dort heute geht, darüber haben wir vor einigen Wochen mit Josef Werth gesprochen. Er ist Bischof der Diözese Verklärung des Herrn mit Sitz in Novosibirsk. Ja, grüß Gott, Herr Bischof Werth. Herzlich willkommen in unserer Sendung. Die katholische Kirche in Sibirien begeht in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum, nämlich die 100-Jahr-Feier der Einweihung der früheren katholischen Kirche in Novosibirsk. Welche Bedeutung hat dieses Fest und wie werden Sie es feiern?
Ich muss sagen, dass eine ganze Reihe von katholischen Kirchen hat in den letzten Jahren das 100-jährige Weihfest gefeiert, weil vor 100 Jahren in Russland kam ein neues Religionsgesetz heraus und dieses Gesetz hat viel mehr Freiheiten erlaubt und daraufhin konnte man viel leichter Kirchen bauen. So haben wir in den letzten Jahren gefeiert, 100 Jahre Einweihung der Kirche in Tjumen, in Tobolsk und in anderen Gemeinden und in diesem Jahr auch in Novosibirsk. Wir müssen diese Festen begehen, damit auch unsere Leute selber und auch die Bevölkerung wissen, dass die katholische Kirche nicht erst ab 1991 in Russland, in Sibirien existiert, sondern auch schon früher da war. Und wir werden aber kein großes Fest machen, einfach Erinnerung nur an dieses historische Geschehen. Wir haben die Erlaubnis bekommen, und wir werden an der Stelle, wo die Kirche einst stand, die steht ja heute nicht mehr, sie wurde zerstört in den 60er Jahren. Und an dieser Stelle werden wir eine Tafel anbringen. Es wird gewiss eine Messe sein. Wir laden Gäste ein. Wir feiern halt dieses Ereignis mit Gebet.
Ja, also das ist also ein willkommener Anlass, um auch der Öffentlichkeit zu zeigen, die katholische Kirche ist hier in Russland, ist in Sibirien zu Hause und auch um ein Gemeinschaftsgefühl zu beschwören, was ja nicht immer ganz leicht ist in Sibirien, wenn man sich die gigantischen Ausmaße vorstellt. Wie schwer haben Sie es denn da, Verbindungen, Gemeinsamkeiten zwischen Ihren weit verstreuten Diözesanen herzustellen?
Gemeinsame Aktionen zu machen, das ist in Sibirien ein bisschen schwerer als in Europa. Nach der Pastoralkonferenz, die auch anlässlich dieses Jubiläums einberufen ist, fahre ich nach Irkutsk und dort haben wir die Bischofskonferenz. Und zu unserem Fest kommt auch der Bischof von Irkutsk, Bischof Kirill. Aber sonst haben wir nicht so viele gemeinsame Aktionen.
Was ist denn das jetzt für eine Festlichkeit? Ist das etwas, wo auch die Stadt dran teilnimmt, auch die nicht-katholische Bevölkerung? Gibt es da auch Vertreter der orthodoxen Kirche, die eingeladen sind?
Am Montag, wenn wir diese festliche Woche anfangen, haben wir eine Pressekonferenz. Ich weiß nicht, ob da sehr viele Journalisten kommen, aber wir wollen doch das probieren, damit auch die Bevölkerung es zur Kenntnis bekommt. Und wir haben Einladungen geschickt an die Stadt, an den Gouverneur und wenn auch der Bürgermeister und Gouverneur vielleicht nicht persönlich erscheinen, aber seine Stellvertreter werden sicher kommen. Und auch an verschiedene bekannte Konfessionen haben wir auch Einladungen verschickt.
Ja, also doch eine Möglichkeit, auch den interkonfessionellen, interreligiösen Dialog ein bisschen zu fördern. Nun weiß man ja, dass die Beziehung zwischen katholischer und orthodoxer Kirche nicht immer leicht waren. Und jetzt hat die russisch-orthodoxe Kirche Anfang des Jahres einen neuen Patriarchen bekommen, den Patriarchen Kyrill I. Erwarten Sie denn von dem einen Schritt vorwärts in den Beziehungen der Schwesterkirchen?
Ja, wir hoffen immer auf bessere Beziehungen zwischen der katholischen und orthodoxen Kirche. Nur andererseits soll man auch nicht so euphorisch sein, sondern wirklich mit Geduld kleine Schritte entgegenmachen.
Kommen wir mal auf Ihre Bischofsstadt, auf Ihr Bistum zu sprechen. In Nowosibirsk, da gibt es ja auch sehr viele deutsche Spuren. Was kann man denn da alles entdecken, wenn man mal durch die Stadt geht?
Ja, nicht so weit von der Kathedrale, vielleicht 10-12 Minuten zu Fuß. Da gibt es ein russisch-deutsches Haus und da kann man auch die deutsche Sprache hören. Es gibt ein Museum in diesem Haus über die deutsche, russlanddeutsche Kultur und verschiedene Veranstaltungen. Vor vielen Jahren, als das Haus eingeweiht wurde, da wurde ich als katholischer Geistlicher und ein lutherischer Geistlicher wurden wir eingeladen und wir haben gemeinsam dieses Haus eingeweiht. Und das Haus hat auch immer Interesse für die katholische Kirche. Jetzt, wo wir die Einladungen verschickt haben, da haben die sich schon gemeldet, dass sie erscheinen werden.
Es gibt natürlich auch noch viele deutsche Spuren, weil auch viele deutsche Soldaten in Sibirien waren, teilweise auch dort gestorben sind. Und es gibt, das ist vielleicht auch sehr erfreulich und sollte deswegen genannt werden, schon seit 15 Jahren ein deutsches Generalkonsulat in Nowosibirsk. Hat sich diese Einrichtung bezahlt gemacht, jetzt speziell was die Beziehungen zwischen Deutschland und Sibirien anbelangt?
Ja, wahrscheinlich vor allem. Meinen Sie politische und ökonomische Aspekte? Da weiß ich nicht so viel. Aber ich bin sehr froh, dass dieses Konsulat bei uns ist. Das hilft auch uns sehr. Also man fühlt sich sicherer, wenn man weiß, dass es hier ein deutsches Generalkonsulat gibt. Und wenn ich brauche Visum oder für mich selber oder für meine Priester, da kann ich ohne große Probleme im deutschen Generalkonsulat so ein Visum bekommen. Und im Jahre 2005 habe ich sogar 250 Visum bekommen für unsere Jugendliche, die nach Deutschland gereist sind zum Papstbesuch.
Ja, also es zeigt, es bringt immer etwas, wenn man sich engagiert in einem Land, in einer Region, und ein Generalkonsulat hat dann natürlich eine vorrangige Bedeutung. Ich habe gelesen, jetzt ist auch ein Goethe-Institut eröffnet worden in Nowosibirsk, das dritte in ganz Russland überhaupt. Also doch sehr positive Entwicklungen, was das Deutsch-Russische, was das Verhältnis zwischen Deutschland und Sibirien anbelangt. Nun wollen wir noch ein wenig auf die Situation in Russland eingehen. Es ist ja wieder ein Gedenkjahr. Die Bundesrepublik Deutschland, das Nachkriegsdeutschland, wird 60 Jahre alt. Und wir blicken natürlich auch zurück auf 20 Jahre Fall der Mauer. Und seit dieser Wende hat sich auch in Russland viel getan. Viele Menschen in Russland sind reich geworden seit der Wende. Das bekommen wir ja auch im Westen immer wieder mit. Aber das betrifft natürlich nicht das Gros der Bevölkerung. Was sind denn nach 20 Jahren Wende die großen Probleme in Russlands Gesellschaft?
Ja, das waren wirklich erfüllte Jahre. Ich feiere jetzt auch mein silbernes Priesterjubiläum. Und da habe ich nachgedacht, dass diese letzten 20 Jahre haben so viel Inhalt in sich. Die Völker haben Freiheit erhalten, die Kirche hat Freiheit bekommen, aber auch viele Erwartungen sind nicht erfüllt worden. Und wahrscheinlich hat man am Anfang zu euphorisch gedacht, dass mit Fall des Kommunismus oder der Mauer alle Probleme fallen. Und so kann das gar nicht sein. Es gibt Probleme bei uns. Ja, das Problem ist mit unseren Völkern in unserem Lande. Ich glaube, die Hauptprobleme, dass wir zu lange in einem System gelebt haben, wo wir selber gar nicht sorgen konnten für uns. Für uns hat der Staat gesorgt und die Leute sind geworden initiativlos. Und jetzt leben wir im Kapitalismus und ohne Initiative geht es gar nicht. Und die wenigen, welche diese Initiative finden, die haben, die werden dann reich, manche auch sehr reich. Und die meisten Menschen, die sind arm.
Herr Bischof Wehrt, jetzt kommen wir mal auf die katholische Kirche in Russland, in Sibirien zu sprechen. Und da waren die russischen Bischöfe Anfang des Jahres mal wieder zum Ateliminar-Besuch beim Heiligen Vater in Rom. Welche Anregungen haben Sie denn von dort damit nach Hause genommen?
Der Heilige Vater hat mit jedem von uns gesprochen in einer 15-minütigen Privataudienz, aber dann auch gemeinsam mit allen vier Bischöfen von Russland. Und in dieser Ansprache habe ich den Eindruck gehabt, dass er sehr gut die Situation der katholischen Kirche in Russland kennt. Es waren gerade die Tage, wo der Metropolit Kirill zum Patriarchen erwählt wurde. Da hat er auch das erwähnt und hat seine Freude ausgedrückt. Und was mir besonders gefallen hat in seiner Ansprache, da sagte er, dass wir sollen in Russland nicht traurig werden, wenn die Erfolge und die Früchte unserer Arbeit nicht so groß sind, wie wir es wünschten. Wenn unsere Arbeit nicht entspricht diesen kleinen Früchten. Der Heilige Geist wird schon das alles befruchten und er allein weiß die Zeit und wie er das macht. Also das war so eine Ermutigung, das ist wirklich sehr schwer für die Kirche in einer Diaspora und besonders noch nach 70 atheistischen Jahren. Das ist manchmal sehr schwer zu arbeiten, wo es nicht Meilenschritte gibt, nur ganz kleine. Und das hat der Heilige Vater sehr gut getroffen. Also das war für mich persönlich sehr, sehr wichtig.
Ja, also jede Aussaat braucht also Zeit zur Reife, bis die Ernte da ist. Und eine der wichtigsten Aussaaten in der Kirche, das sind natürlich die Priester, die Berufungen, die es gibt. Und das war ja auch immer eines der wichtigsten Anliegen der katholischen Kirche in Russland, das weiß ich von früheren Gesprächen mit Ihnen, nämlich die Ausbildung einheimischer Priester. Gab es denn da in der letzten Zeit ausreichend Berufungen?
Ja, ausreichend Berufungen gibt es niemals. Nicht einmal, glaube ich, in Polen, in diesem erzkatholischen Land. Aber ich bin sehr froh, wir haben immer wieder Berufungen. Aus meiner Diözese habe ich nur im letzten Jahr 3 neue Kandidaten gehabt für unser Seminar. Und auch in diesem Jahr haben sich schon einige gemeldet. Und das ist eine große Gnade, ja. Wenn man bedenkt, dass die Völker 70 Jahre im Atheismus gelebt haben. Die Jungen kommen ja nicht aus tiefgläubigen Familien, wo sie die Berufung bekommen haben, sondern die haben wirklich, kann man sagen, direkt vom Heiligen Geist das bekommen. Also da kann man dankbar sein.
Also durchaus eine erfreuliche Entwicklung und man kann nur hoffen, dass das so weitergeht oder dass es natürlich noch mehr Berufungen gibt. Also das ist ein wichtiges Anliegen der Kirche, Berufungen einheimischer Priester. Was sind denn weitere große Themen der katholischen Kirche in Russland zurzeit?
Und jedes Jahr suchen wir Themen für unsere Pastoralkonferenzen, aktuelle Themen. Zweimal war das die Familie und jetzt das zweite Mal schon ist das Thema die katholische Kirche in Russland. Wer sind wir? Ja, das ist sehr wichtig, dass die Katholiken ihre Identität verstehen. In der Vergangenheit war die katholische Kirche in der Sowjetunion eine Nationalkirche. Ich kann mich erinnern aus meiner Kindheit in Karaganda. Es gab Gemeinden polnischer Herkunft. Es gab katholische Gemeinden deutscher Nationalität, ukrainisch. Und die haben alle für sich versammelt. Damals gab es hier keine Kirchen, keine Pfarreien, keine Bischöfe. Und heute haben wir das alles. Wir haben heute die richtige Struktur der katholischen Kirche. Und viele von diesen Polen und besonders Deutschen sind ausgewandert. Viele neue Katholiken kommen zu uns. Und es ist sehr wichtig, dass wir unsere Identität haben, dass die Leute glücklich und stolz sein können, dass sie sich gut fühlen in der katholischen Kirche, weil, wie Sie wahrscheinlich wissen, in der letzten Zeit, besonders in Russland, durch die Massmedien, durch verschiedene andere Stellen, wird so eine Kampagne geführt, dass man so verstehen könnte, ein richtiger Bürger Russlands könnte man sein, wenn man nur orthodox ist. Und katholisch oder protestantisch, dann ist man ein Ausländer. Und so ist das wichtig, dass unsere Leute das Gefühl haben, wir sind katholisch, aber wir können auch hundertprozentige Bürger Russlands sein. Aber das ist ein Prozess, das ständig laufen muss.
Ja, also die Identität, das Selbstverständnis auch ein eigenständiger, ein selbstverständlicher Teil der russischen Gesellschaft zu sein, das ist wichtig für die Katholiken in Russland. Und jetzt gab es ja Ende vergangenen Jahres in Russland den Mord an den zwei Jesuitenpatres. Und das waren nicht die ersten Opfer von Gewaltverbrechen in Russland, also die ersten katholischen Opfer. Hängt das vielleicht auch miteinander zusammen, dieses negative Bild, was in den Medien über die katholische Kirche transportiert wird und dann der mangelnde Respekt vor Repräsentanten des katholischen Glaubens? Sehen Sie da einen Zusammenhang?
Nein, also ich könnte da nicht so behaupten. So einen Zusammenhang sehe ich nicht, ja, weil es wurden auch in den vergangenen Jahren auch orthodoxe Mönche getötet und so weiter. Aber das zeigt halt, dass unser Land doch noch nicht raus ist aus einer schwierigen Lage. Also wenn sowas passieren kann und ziemlich oft, also das sind von 5 Priestern, 5 katholische Priestern, die in den letzten 10 Jahren getötet wurden, das zeigt halt, dass unsere Lage in Russland doch noch sehr schwer ist. Ja.
Sie sprachen ja auch in Ihrer Trauerrede für die Ermordeten davon, dass der Tod dieser beiden die katholische Kirche in Russland jetzt verändern müsse. Wie genau war denn das gemeint? Wie soll sich denn die Kirche verändern?
Ja, als die Märtyrer im ersten Jahrhundert gestorben sind, dann ist die Kirche dadurch gewachsen. Und die Märtyrer im 20. Jahrhundert, die sind heute das Fundament der katholischen Kirche. Auf diesem Fundament bauen wir heute, ja. Und so diese 5 getötete Priester in denselben Sinne sind sie eine Ermutigung für die Zukunft. Wir können gar nicht aufgeben, wenn schon so viele Opfer gebracht wurden, ja, und auch die Gläubigen müssen erschüttert werden und verstehen. Also die Priester kommen vom Ausland und werden auch dann teilweise umgebracht und dann kann man gar nicht mehr träge und passiv sein. Man muss dann aktive, hundertprozentige Katholiken und Gläubige sein.
Und natürlich auch enger zusammenrücken.
Auch, ja.
Jetzt sagten Sie eben schon, Sie feiern dieses Jahr Ihr 25-jähriges Priesterjubiläum. Und hinter Ihrem Lebensweg, da verbirgt sich auch eine ganz spannende Lebensgeschichte. Wie war denn das damals? Das war ja alles noch zur Zeit der Sowjetunion, als Sie ins Priesterseminar eingetreten sind. Und das war ja damals auch alles verboten. Bitte erzählen Sie uns doch ein wenig von Ihrem Werdegang.
Das ist aber nicht so einfach. Vorgestern hat unser Fernsehstudio Kanna mich interviewt. Und ich habe 4 Stunden erzählt über meinen Werdegang. Aber kurz kann ich Ihnen sagen, ich bin im Jahre 1975 nach Litauen gefahren, von Kasachstan, von Karaganda. Bin dort im Untergrund eingetreten in die Gesellschaft Jesu und habe mein Noviziat gemacht. Das war alles im Geheimen. Vorläufig war es geplant, dass ich auch im Untergrund Theologie studieren werde und zum Priester geweiht wurde, weil es keine Chancen gab, ins Priesterseminar einzutreten. Aber dann haben sich die Zeiten doch ein bisschen geändert und im Jahre 79, nach einigen Proben, war es doch gelungen und ich wurde aufgenommen, ganz offiziell, in das Priesterseminar in Kaunas in Litauen und wurde dann im Jahre 84 zum Priester geweiht.
Ich glaube, das war damals der einzige Ort, wo man das tun konnte.
Nicht so ganz. Gerade in dieser Zeit hat das Priesterseminar in Riga seine Türen geöffnet für alle Kandidaten in der Sowjetunion. Aber die mussten aber einen Preis zahlen. Das Priesterseminar ist auf die russische Sprache übergegangen und das war für Lettland selber gewiss nicht gut. Und in Litauen, das Priesterseminar ist russisch geblieben, die durften aber keine Kandidaten aus den anderen sowjetischen Republiken aufnehmen. Ich habe einige Jahre gelebt, ich habe sogar einen litauischen Pass bekommen, weil gerade in dieser Zeit der Pass gewechselt wurde. Und so konnte ich dann aufgenommen werden. Ich muss nur noch sagen, dass aufgenommen wurde ich nur dank der Auswanderung unserer Russlanddeutschen. Gerade in dieser Zeit haben die Russlanddeutschen sehr starken Druck ausgeübt auf die Regierung. Die haben Meetings organisiert, Demonstrationen und wenn sie gefragt wurden, warum wollen sie aus dem guten Kommunismus in das böse Deutschland auswandern, da haben die meisten gesagt, wir wollen unsere Kinder im katholischen Glauben erziehen. Wir haben keine Priester, wir haben keine Kirchen und so. Das war wahrscheinlich die wichtigste Ursache, warum ich und dann auch später einige andere Jungen aufgenommen wurden in das Priesterseminar.
Hat man Ihnen vom Staat her Probleme bereitet? Hat man Sie versucht, von Ihrem Weg abzubringen?
Ja, in das Priesterseminar in Neunkaunas, die meisten wurden aufgenommen erst nach 5, 6 Proben, ja. Also das war nicht einfach. Die Liste musste der Rektor bringen zum Bevollmächtigen für religiöse Angelegenheiten in Litauen. Und die KGB hat sie dann geprüft und gestrichen, also sehr viele gestrichen. Und nur 10 Kandidaten wurden pro Jahr aufgenommen. Als ich in das Priesterseminar eingetreten bin, da durften schon mehrere Kandidaten aufgenommen werden.
Ja, und dann wurden Sie zum Priester geweiht. Bald danach kam dann auch die politische Wende und im Jahr, als
Sie... Nein, die kam noch nicht, die politische Wende, im Jahre 84. Ich habe dann ein Jahr als Kaplan in Litauen gearbeitet und der Bischof hat mich dann freigestellt für den asiatischen Teil der Sowjetunion. Ich habe in Kasachstan, in Aktubinsk 2,5 Jahre gewirkt und dann 3,5 Jahre in Marx. In Aktubinsk noch. Sie sagen, die Wende kam. Also in Aktubinsk noch habe ich vorbereitet, im ersten Jahr eine Gruppe von Kindern, etwa 40 Kindern zur Erstkommunion. Und da haben die KGB-Leute mir gesagt, dafür kann ich leicht 10 Jahre bekommen. Gold waschen in Magadan. Also die Wende war noch weit weg. Auch im Jahre 84, als wir geweiht wurden zum Priester, am Montag nach der Weihe haben wir eine Lektion anhören müssen vom Bevollmächtigen für religiöse Angelegenheiten in Litauen. Er kam ins Priesterseminar und hat eine ganze Litanei vorgelesen, wann er uns ins Gefängnis werft, wenn wir mit Kindern arbeiten, wenn wir das tun und das tun. Also das hat noch nicht gerochen nach Wende.
Ja, also die Zeit auch unter Gorbatschow, der ja ab 84, 85 dann an der Macht war in der Sowjetunion, war noch gefährlich, wenn man in der Sowjetunion seinen Glauben bekennen wollte. Aber wenn wir jetzt mal den Sprung machen in das eben erwähnte Jahr 1991, als die Sowjetunion zusammengebrochen ist, als sie aufgelöst wurde, da wurden Sie von Papst Johannes Paul II. Zum apostolischen Administrator von Sibirien ernannt, damals noch von ganz Sibirien, und bald darauf auch zum Bischof geweiht. Sie kam also in dieses riesige Land, das noch weit größer ist als Gesamteuropa, in dem ja die kirchlichen Strukturen völlig zerschlagen waren. Was waren denn da überhaupt die ersten Schritte, die Sie unternommen haben, um als neuer Bischof da wieder Form und Struktur reinzubringen?
Ja, das Erste war, dass ich ganz nur verlegen dastand. Ich wusste gar nicht, was machen. Es waren 3 katholische Priester auf einem Territorium von 12 Millionen Quadratkilometern, einige bekannte Gemeinden, einige Bethäuser und das war alles. Ja. Aber dann so langsam haben wir halt probiert, Ordnung zu schaffen. Ich muss sagen, dass da eine sehr große Rolle gespielt haben die Priester selber, die auf einmal wie von selbst kamen. Ich habe gewiss allen möglichen Stellen angeklopft und immer wieder gebittet um Priester, bei den Bischöfen in Deutschland, in Polen, Italien, Slowakei. Aber die Priester kamen fast von eigener Initiative. Und in kurzer Zeit gab es schon dann 40 katholische Priester. Und jeder von ihnen war ein sehr initiativer Mann. Also das muss ich sagen. Und wenn nur ich allein Initiative zeigen hätte wollen und jedem gesagt hätte, was er tun soll, da hätten wir wahrscheinlich nicht viel geschafft. Aber jeder hat versucht halt, Initiative zu zeigen. Und da kann ich dann sagen, im Jahre 1994, als wir so unsere erste Pastoralkonferenz gemacht haben, da war schon wirklich eine richtige Struktur da, eine richtige Kirche.
Und jetzt, nach fast 20 Jahren, kann man sagen, sind die Strukturen noch weiter ausgebaut. Nur die Identität, die fehlt vielleicht noch ein bisschen, wie Sie eben sagten. Und dadurch hat sich ja sicherlich auch Ihre Arbeit gewandelt. Wenn Sie das mal vergleichen mit Ihren Anfängen und Ihrer Arbeit jetzt als Bischof und auch als Vorsitzender der russischen Bischofskonferenz, wo liegen denn da die Unterschiede?
Ja, die Unterschiede sind gewiss noch groß. Mein Bistum ist jetzt kleiner geworden, nur
die Arbeit nicht weniger.
Westsibirien, ja, arbeitet aber nicht weniger. Wir haben so mehr als 25 Zentren, wo unsere Priester leben. Das sind meistens Großstädte, wo eine Kirche gibt oder ein Bethaus, Ordensschwestern. Und von diesen 25 Zentren aus betreuen wir fast noch 300 Ortschaften, Wohnorte. Und wir haben schon ein Vorseminar in Novosibirsk. Wir haben eine Schule für Katechisten. Vor 2 Jahren haben wir zum ersten Mal so einen Abschluss gemacht. Etwa 20 Laien haben ein Diplom bekommen, dass sie kennen, den Priestern helfen bei der Katechese. Wir haben in dieser Zeit natürlich viele Kirchen und Bethäuser geöffnet. Die Caritas hat ihr Netz ausgebreitet. Aber was unsere Kirche noch unterscheidet von der Kirche in Europa zum Beispiel, dass die Tradition, die katholische Tradition, war in diesen 70 Jahren doch weitgehend verloren gegangen. Und wie Sie jetzt auch erwähnt haben, also diese Identität müssen wir stärken und neu aufbauen. Und das Zweite, dass die Entfernungen halt in Russland, besonders in Sibirien, viel weiter sind. Ich war jetzt bei einer Pastoralreise in Norden. Da war ich in einer sehr nördlichen Stadt, Surgut. Aber dort ist der Priester. Dort gibt es in einer Wohnung jetzt noch eine Kapelle. Ich habe eingeweiht das Grundstück für den Bau einer kleineren Kirche. Und wir sind dann gereist in anderen Städten, haben besucht dort katholische Gemeinden. Zum Beispiel nach Nojabrsk sind wir gefahren, 300 Kilometer weiter nach Norden, fast schon Nordpolarkreis. Und dort auch in der Wohnung haben wir so mit 35 Katholiken die Messe gefeiert. Und also die Entfernungen von einer Gemeinde zur anderen oder sogar von einer Station zur anderen sind sehr groß bei uns.
Also allein schon wegen diesen gigantischen Distanzen ist das Zusammenleben, das Zusammengehörigkeitsgefühl sicherlich auch der Katholiken ein ganz anderes als bei uns und natürlich auch wegen der Tradition. Aber wie machen sich denn diese 70 Jahre atheistischer Diktatur, die quasi das katholische Leben in Russland unterbrochen haben, in der Seelsorge bemerkbar? Wie müssen Sie die Menschen dort ansprechen, vielleicht im Vergleich zu einem Seelsorger, der das hier in Mitteleuropa tun würde?
Der Seelsorger in Mitteleuropa, er weiß, dass er hat 2512 Katholiken zum Beispiel, ja? Und wenn wir gefragt werden, wie viele Katholiken habt ihr, da kann ich gar nicht antworten. Wir haben in unseren Städten wahrscheinlich auch ein paar tausend Katholiken oder noch mehr, aber das sind Menschen mit katholischen Wurzeln. Und die überwiegende Mehrheit von ihnen war noch niemals in der Kirche. Viele sind auch gar nicht getauft. Nur ein kleiner Kern ist getauft und ist praktizierend. Aber das ist halt unsere Verantwortung. Wir sind verpflichtet, diesen verlorenen Schäflein nachzugehen. Und das ist ganz was anderes als in Europa. In Europa gehen ja auch nicht 100% in die Kirchen, aber doch auf Festtagen kommen dann die meisten wahrscheinlich. Man könnte noch vieles nur aufzählen, noch viele Unterschiede. Am besten, wenn Sie mal selber kommen und sich das anschauen.
Ja, also ich weiß, Gäste sind bei Ihnen immer herzlich eingeladen. Ich bin ja auch schon dort gewesen. Und vielleicht richten wir unseren Blick gleich in die Zukunft, in die nächsten Jahre. Wo braucht denn da die Kirche Russlands, die Kirche Sibiriens ganz besonders die Hilfe auch der Katholiken hier aus Mitteleuropa?
Wir haben ja alle diese Jahre, angefangen von 1991, immer Hilfe, auch materielle Hilfe bekommen von Ausland, von Europa am meisten. Und ohne diese Hilfe können wir auch weiter nicht existieren, besonders jetzt, wo uns wieder diese finanzielle Krise getroffen hat, härter als in Europa noch, da sind wir noch hingewiesen auf diese Hilfe. Mein Trost ist halt der, dass auch in Europa, in den Ländern, wo die Kirche die Minderheit ist, die Kirche nicht allein nur leben kann, zum Beispiel Schweden oder in allen diesen nördlichen Staaten. Da war ich öfters mal schon zu Besuch und die bekommen auch diese Hilfe und das ist ein Trost für uns. Ja. Aber viel mehr brauchen wir noch Personalhilfe, so zum Beispiel. Personalhilfe, unsere Priester, das sind nur wenige, die in unserem Priesterseminar sind, aus dem Priesterseminar schon hervorgekommen sind. Und wir brauchen auch weiter immer neue Priester, die sich melden für die Arbeit in Russland. Und noch mehr brauchen wir wahrscheinlich das Gebet. Das Gebet hatten wir ja, diese Gebetshilfe hatten wir ja auch schon früher gehabt, als die Grenzen noch fest zu waren. Da weiß ich, wurde viel gebetet für die Bekehrung Russlands, für die katholische Kirche in Russland. Und von dieser Hilfe wollen wir uns nicht absagen. Wir brauchen sie auch heute immer noch.
Ja, Sie erwähnen das Gebet als wichtigste Stütze der Christen weltweit. Und das darf ich vielleicht als letzte Frage anfügen. Kirche in Not will dem jetzt besonders Rechnung tragen und hat im Auftrag der Kleruskongregation eine neue Broschüre, so ein kleines Heftchen rausgebracht, die speziell auch für das Gebet für Priester wirbt, also für Priesterberufungen auch. Und das Heftchen soll vor allem deutlich machen, dass das Gebet einfacher Menschen auch immer wieder zu Berufungen geführt hat. Und es wird in ihm erklärt, wie man einen Priester sozusagen geistlich adoptieren kann, eine geistliche Mutterschaft übernehmen kann. Was halten Sie denn persönlich von dieser Idee?
Ja, also das ist sehr gut. Also das, was früher vielleicht durch Aufruf von Fatima betet für die Bekehrung Russlands geschehen ist, das muss man halt immer neu beleben. Und heute, Russland hat sich geöffnet, aber das kann man noch nicht sagen, dass Russland sich schon hundertprozentig bekehrt hat. Ich glaube, die ganze Welt muss weiter beten für die Bekehrung Russlands. Also ich hoffe, dass diese Broschüre von dieser geistlichen Mutterschaft dann auch uns zugutekommt.
Herr Bischof Werth, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ihnen herzlichen Dank.
Das war Weltkirche aktuell. Wir sprachen mit Bischof Josef Werth aus Novosibirsk, der auch Vorsitzender der russischen Bischofskonferenz ist. Wenn Sie sich für den Alltag der Katholiken in Russland interessieren, möchte ich Ihnen die Dokumentarfilme von Kirche in Not ans Herz legen. Sie finden sie im Internet unter www.kirche-in-not.de. Dort gibt es eine Medienbox, wo Sie viele dieser Filme anschauen können. Es gibt aber dort auch eine Bestellliste mit über 120 Filmen, die Sie unentgeltlich bestellen können, zum Beispiel unter Telefon 089 für München 64 24 888 und die 0. Alle, die keinen Internetanschluss haben, können diese Bestellliste natürlich auch dort übers Telefon bestellen. Und um diese Dokumentarfilme von Kirche in Not geht es unter anderem auch in unserer Sendung nächste Woche, wenn wir Mark von Riedemann, den Leiter des Catholic Radio and Television Networks, bei uns zu Gast haben werden. Er wird uns dann unter anderem berichten, wie wichtig die neuen Medien heutzutage sind, um das Wort Gottes zu verbreiten. Ich hoffe, Sie schalten dann wieder ein und sind mit dabei. Vielen Dank fürs Mitdenken und ein herzliches Grüß Gott sagt Ihnen Ihr Volker Nickewöhner.